Kiezmenschen, der Podcast zur Serie der Hamburger Morgenpost. Unterstützt werden wir von kultkieztouren.de. Kultkieztouren will mit uns auch die Geschichten der Menschen erzählen, die St. Pauli ausmachen, aber in der Öffentlichkeit zu kurz kommen. Viele der Guides sind übrigens auch Kiezmenschen und waren schon selbst bei uns im Podcast zu Gast. Wer genau, findet ihr auf kultkieztouren.de/kiezmenschen.
Moin zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kiezmenschen. Ich bin Wiebke Bromberg, Marius Röhr und Kult-Cobra Fabian Zartzit auch mit am Start. Und wir begrüßen heute Hubert Neubacher, Chef der traditionsreichen Reederei Barkassenmeier und neuerdings auch Geschäftsführer der Reederei Abicht. Moin, lieber Hubi.
Moin zusammen.
Moin.
Hubi, darf ich sagen, ne? Sagen, glaube ich, alle, oder?
Nicht alle, aber du darfst das.
Nee, weil mir wurde das gerne, so vorgestellt, ja. Dass du eigentlich auf Hubert überhaupt nicht hörst und alle Hubi sagen würden.
Es hat sich so hin entwickelt, würde ich mal sagen, durch diverse Dinge, die ich so machen darf. Hubert ist, glaube ich, der Geschäftsname, Hubert Neubacher, alles, was offiziell ist. Und was in die freundschaftliche Schiene geht, ist Hubi.
Ja, dann hast du aber ziemlich viele Freunde.
Ich sehe sie mal so. Das sind nicht alles Freunde, die Freunde sein wollen.
Ja, ich sag mal so, wenn man Chef von einer Reederei ist, dann hat man sehr viele Freunde. Also jedenfalls einseitig.
Ja, oder? Genau, so ist es. Genau.
Doch mal ja. Ne, genau. Da muss man selektieren. Ja. Da kann man nicht alle nehmen. Ich würde gerne einmal wirklich anfangen mit vor über 30 Jahren. Da bist du nach Hamburg gekommen. Warum hast du deine Heimat Österreich, was man übrigens nicht hört, dass du Österreicher bist, warum hast du deine Heimat damals verlassen? Ich glaube sogar schon als Jugendlicher.
Ganz jung, ja. Ich soll ja nicht im Dialekt reden.
Richtig? Bitte.
Ja, bitte.
Oh nee, jetzt beide. Nein, also, ihr seid doch irre. Lass das.
Ja. Ja, ich bin ja immer noch Österreicher.
Du kannst es noch, ja?
Und das ist natürlich mittlerweile ein bisschen Teil des Storytellings so. Ja, warum bin ich weg? Als junger Mensch, junger Mann in den Bergen, auf dem Dorf quasi, Kellner gelernt, schwul, wo willst du hin? Du gehst in die Großstadt. So, und das hat sich bei mir so ergeben vor vielen Jahren durch die Hotellerie, bin gelernter Kellner halt. Und bin über kleine Umwege in Norderney dann in Hamburg gelandet und wollte erstmal nur eine Saison oder zwei, weil ich dachte, mal schauen, wie es mir gefällt. Jetzt sind es 35 Jahre.
Ja, war nicht so schlecht, oder?
Ganz nee, schön lange Saison.
Ich glaube, genau, das war eine lange Saison bisher. Ne?
Ja, ja.
Nein, und ich bin jetzt natürlich sehr happy mit allem, was ich hier machen durfte die letzten Jahre, Jahrzehnte und möchte auch nicht mehr weg. Ich bin schon sehr gern Hamburger, auch wenn man das nicht sagen darf.
Doch, darfst du, weil du, wenn du 10 Jahre in Hamburg lebst, bist du ein Hamburger.
Ist so, ne?
Das ist so.
Dann nehme ich das jetzt mal mit, ja. Weil ich höre an anderen Stellen immer anderes. Ne?
Nee, pass auf, das ist eine ganz einfache Geschichte. 10 Jahre in Hamburg, Hamburger. Geboren, gebürtiger Hamburger. In der dritten Generation bist du waschecht und aber am 5. bist du Ur-Hamburger.
Das aber wollte ich auch nie
bist
sein.
Du, wenn du 10 Jahre in Hamburg lebst, bist du Hamburger.
Das reicht doch eigentlich,
oder? Da gehe ich doch schon glücklich raus hier heute.
Ja, so. Siehst du, wieder was gelernt. Der Fabi super. Weiß sowas.
Vielen Dank.
Naja, sehr gerne. Sehr willkommen.
Bist du gerne Hamburger?
Doch, eigentlich schon.
Ja. Lieber als Österreicher?
Das kann ich nicht sagen, weil ich gerade in den letzten Jahren doch immer mehr, also das Alter spielt eine Rolle, also es zieht mich schon zurück zu meinen Wurzeln, Familie ist ja alles noch in Österreich so, aber ich möchte natürlich in Hamburg weiterleben und würde nicht mehr zurückgehen. Ich bin beides, die Wurzeln, alte Heimat Österreich und in Hamburg fühle ich mich halt sehr wohl.
Und genau umgekehrt ist es bei mir. Ich bin Hamburger und es zieht mich jedes Jahr nach Österreich, weil ich liebe Österreich.
Ja.
Und je älter ich werde, es geht immer um Natur, es geht immer also Städte meide ich, auch in Österreich. Mhm. Aber jetzt waren wir am Traunsee. Wir waren
wie schön.
Ja, cool. Oberhalb vom Traunsee am Gmundner Berghaus von Mike Süßer waren wir Gast da. Und
ja, es ist schon schön zum Runterkommen und so weiter.
Ja, klar,
in die Berge fahren und meine Familie, mein Bruder und Schwägerin, die haben auch eine Alm. Also da fährst du wirklich ins Tal weit, weit rein. Da geht kein Handy, gar nichts mehr. Also das
großartig.
Ist Ruhe pur. Besser geht's nicht.
Oh. Das brauchst du dann auch ab und an mal, ne?
Ja,
dass kein
natürlich.
Handy geht, so zwangsweise wahrscheinlich, ne?
Oh, ja.
Würdest du es selber ausstellen?
Ja, doch. Also sind wir nicht alle getrieben? Ich weiß es nicht so. Also ich sage ja immer, mein Wunsch wäre irgendwann, dass man Social Media nicht mehr braucht und dass man die Handys nicht mehr braucht. Aber da werden wir nie wieder hinkommen. Also von dem her ist es ja illusorisch.
Ja, vermutlich.
Das ich kann es manchmal ausmachen. Also es gibt so Phasen, wenn ich meinen Sport mache oder so ein paar, mal zwei Tage lang geht schon. Aber wir sind alle getrieben und brauchen das Werkzeug natürlich.
Das kannst du dann oder bist du dann nervös? Hast du das Gefühl, du musst es zwei Tage jetzt wirklich mal ausmachen für deinen Seelenfrieden, bist aber trotzdem nervös?
Also die totale Ruhe habe ich dabei nicht.
Ich sehe es schon, deswegen frage ich es.
Sprich mal weiter, das ist ein schwieriges Thema.
Aber als du damals weg bist, warst du glaube ich 16, ne? Hattest du da richtig Probleme? Nee. Weil du sagst selber irgendwie als Kellner, schwul, ja, auf dem Dorf, da, ja, mitten in Österreich, das hört sich irgendwie an, als wenn das vielleicht auch nicht ganz einfach war.
Nee, Probleme hatte ich nicht. Also die hast du nur in dir so. Und wenn du in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, wie es Jugendlichen heute geht, heute ist es alles transparenter, aber ich meine, vor 35, 40 Jahren, das spürst du an dir selber und da musste ich einfach in die Welt hinaus. Und es ist halt Hamburg geworden. Mir ging es nie schlecht. Ich habe eine sehr gute Verbindung auch in die Heimat immer gehabt so. Meine Familie hat das immer total gut aufgenommen, auch mein Papa und so. Hat man ein bisschen Sorge, dass gerade das Oberhaupt der Familie schwierig damit umgeht, aber das war super. Der hat die wenigsten Probleme damit gehabt. Geschwister auch. Nee, mir ging es nie schlecht und ich sag mal, das ganze Coming Out und das Leben habe ich dann ja schon in Hamburg vollbracht. Also das war ja dann schon Reeperbahn und Kiez und hier um die Ecke überall.
Also dein Coming Out offiziell sozusagen hattest du in Hamburg und nicht in Österreich mit 16.
Ich habe es dann irgendwann zurückgespiegelt, dass es so ist, aber da war ich schon lange hier.
Ja, ja, das macht ja auch Sinn.
Ja, genau.
Ja, das mit dem Abstand.
Ja, war trotzdem nicht leicht. Also ich habe 10 Jahre gebraucht, bis meine damalige Chefin meiner Mutter erzählt hat, was los ist.
Deine Chefin?
Hat mich gar nicht getraut. Ja, die Vorgängerin von mir bei Kassenmeier.
Wieso hat die das erzählt?
Es war mein 26. Geburtstag, deshalb weiß ich es genau, dass ich ins Büro kam und meine Mutter hat wohl angerufen und gemeint, wollte zum Geburtstag gratulieren. Und naja, wenn der Junge 10 Jahre aus dem Haus ist und nie eine Freundin mitbringt, sind die Gedanken natürlich schon auch in die richtige Richtung. Und dann war halt die Frage von meiner Mama, ob denn der kleine Hubert auch mal heiraten würde. Und damals war es tatsächlich ja noch nicht so möglich. Und da meinte meine Chefin, weil sie das Thema auch kannte, Hubert kann Stefan nicht heiraten. Das war damals mein Freund so. Ja. Da war die Bombe geplatzt und am Ende auch gut so, weil ich habe es auch mit mir rumgetragen und am Ende war meine Familie oder meine Mama vor allem unglücklich darüber, dass sie 10 Jahre meines Lebens halt nicht wirklich was mitgekriegt hat.
Mhm. Verstehe.
Ja, kann ich auch verstehen. Ist ja auch, fühlt man sich vielleicht auch so ein bisschen ausgegrenzt aus dem Leben, oder?
Ja, ja. Und ich habe es natürlich für mich bewusst gemacht, weil ich hier natürlich erstmal auch eine tolle Stadt hatte und ein tolles Nachtleben und alles Vieh mitgenommen habe so und habe es natürlich auch verdrängt so ein bisschen und man ist immer mal einmal im Jahr, zweimal im Jahr nach Hause gefahren und hat dann so getan, als wäre nix.
Den Glitter aus den Klamotten rausgetonnert und
aufgestrieben
zu Hause aufgehört. Ja, genau. Das kenne ich auch.
Ja, ist so, ne? Aber das ist alles so lange her, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich drüber nachdenke, es war alles gut, dass es so passiert ist, ja.
Aber die Reaktionen waren positiv deiner
Total,
Familie.
Ja. Also alles gut.
Hast du dir ein bisschen viel Gedanken gemacht?
Genau, ich habe mir
den
Horror gemacht.
Du warst das Problem.
So. Ja, genau so. Nein, nein, wirklich. Und auch heute, wenn ich nach Hause fahre, jetzt bin ich natürlich durch Hamburg und durch die Unternehmen auch bei Kassenmeier. Das spiegelt sich ja auch zurück in die Steiermark mittlerweile, weil ich da auch gute Kontakte habe. Also das hat sich alles gelegt und heute brauchen wir nicht mehr drüber reden. Also klar, müssen wir alle weiter für kämpfen, für Toleranz und alles, was
sowieso
so im Leben los ist. Ne? Aber heute brauche ich mir natürlich überhaupt keinen Kopf mehr machen, wenn ich nach Hause fahre. Also ich freue mich, wenn ich da ehemalige Schulkollegen und Kolleginnen treffe und so weiter.
Und was ist mit dem Stefan? Ist er heute
den
dein Mann?
Noch. Ja, mit dem bin ich noch befreundet, alles gut.
Aber das ist heute nicht dein Mann, dein Ehemann.
Nein. Also ich bin
seit
21 Jahren mit Norbert zusammen, nicht verheiratet, aber zusammen, alles gut, wir arbeiten auch zusammen. Also ich bin sehr gesettelt inzwischen, alles fein. So. Auch gut so. Sonst hätte man auch im beruflichen Sinne vieles nicht auf den Weg gebracht, wenn ich nicht vor vielen Jahren da so eine Ruhe reingebracht hätte. Nee, und Stefan auf dem Weg gerne mal grüßen, was er das dann hört und liest. So. Der ist in Hamburg und dem geht es auch gut und wir haben immer noch guten Kontakt.
Okay, aber der ist nicht mehr aktuell, nein. Der Stefan.
Nein.
Der ist sehr inaktuell offensichtlich. Und wie bist du dann, du sagtest gerade erstmal nach Norderney und da als Kellner unterwegs gewesen.
Ja.
Und der Weg von Norderney nach Hamburg ist so kurz ja jetzt auch nicht. Wie bist du hierher gekommen?
Durch Gäste, die ich dort kennengelernt habe, wo ich dann, ich war eine Saison auf Norderney, wo ich damals gar nicht wusste, wo das ist. So, ne, wenn du in Österreich lebst, 1000 Kilometer weg in den Bergen, Handy hatten wir nicht so, Norderney, Nordseeinsel, eben mal los. Und dort habe ich Gäste und Bekannte getroffen, die mich dann auch nach Bremen schon mal geholt haben, wochenendemäßig oder nach Hamburg. Und dann habe ich hier schon ein, zwei Leute gekannt und habe gesagt, okay, warum nicht mal in die Großstadt, warum nicht Hamburg? Es war einfach eine Intuition, so.
War ja eigentlich auch dein Ziel, ne, Großstadt. Ich meine, so groß ist Norderney ja dann doch nicht.
Nee, das war aber schon von der Entfernung her. Man muss so sagen, ich habe also mit 16 bin ich von zu Hause weg, bin aber erstmal in einen Gastronomiekurs gegangen. Danach habe ich noch Kellner gelernt. Also ich bin einmal ein Tal weiter, dann bin ich nach Vorarlberg von der Steiermark. Das ist noch Österreich, aber schon Richtung Schweiz, nur mal zur Erklärung.
Leck.
So, genau. Das war mein Lehrbetrieb dort und dann von dort aus nach Norderney. Also ich bin immer Schritt für Schritt ein Stück weiter weg, bis ich dann in Hamburg angekommen bin, wo ich dann gemerkt habe, hier will ich bleiben. Ja.
Hast und du da den auch, Anker gesetzt?
Genau, so ist es. Und schön. Erst auch Hotellerie.
Ja.
Das Renaissance Hotel gibt es ja heute noch in Große Bleichen. Mhm. Da hat man mich angenommen als Kommi, Demi-Chef d'Errant, wie das so heißt, also als Bankettkellner eigentlich, also Tagung und so. Und damals sogar noch als Österreicher, der nicht, also Österreich war nicht in der Europäischen Gemeinschaft. Also war ich an sechster, siebter Stelle, um den Job überhaupt zu kriegen. Es gibt ja dann so Kategorien, gibt es ja heute noch, dass selbst Geflüchtete oder Menschen Vorrecht gehabt hätten auf den Job. Aber das Hotel hat gesagt, nee, wir wollen den jungen Mann, Gott sei Dank, und haben sich dafür eingesetzt. Ausländerbehörde, Aufenthaltsgenehmigung, all diese Dinge, die habe ich alle mitgemacht. Aber das glaubt man nicht, wenn man aus Österreich kommt.
Ja, Achtung, das ist, ne? Ja, das ist schon krass.
Verrückte Welt.
Da denkst du, ja, gehört doch irgendwie auch zusammen hier Deutschland,
naja, Österreich. Naja, eine Sprache und alles. Ne? Doch, es war, Ausländerbehörde war damals im Biberhaus, wo heute das Unsorgtheater ist. Mhm. Und da stand ich, da muss ich auch dreimal hinlaufen, bis ich wusste, wo ist der Automat und dass du nicht erst um 8 Uhr ankommst, sondern schon um 3 Uhr morgens vielleicht da stehst. Einmal um die Ecke rum, mit dem Kopfhörer, Walkman damals noch, ein Buch in der Hand, damit du dann 3 Stunden später weißt, wo du deine Nummer ziehst. Ja, alles, herrlich. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist irre, ne?
Wahnsinn. Ja,
Wahnsinn.
Ja. Aber du hast den Job gekriegt.
Ja, immerhin, ne?
Damit hat es angefangen.
Ja.
Erinnerst du dich an deinen ersten Tag in Hamburg? So dein erster Hamburg-Besuch?
Ja, das war... Also ob es der erste Tag weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich bei Freunden hier war, um mir einen Job zu suchen, um mich vorzustellen. Und dann war ich aber in der Innenstadt und da fand ich Planten und Blumen so toll. Dann bin ich natürlich da in den Park hin und habe mich da irgendwie hingesetzt, hingelegt, keine Ahnung. Also ich war jetzt nicht auf Vorstellungsreise, so ich erinnere mich, einer der ersten Orte in Hamburg war Planten und Blumen, dass ich das ganz großartig fand.
Also gar nicht Hafen?
Schon auch. Aber so vom Gefühl her war das, glaube ich, das Erste, weil ich hinterher dann auch noch meinen Bekannten sagen musste, wieso ich jetzt nicht 3 Hotels angelaufen hatte oder so, sondern nur rumgesessen, rumgegammelt habe.
Ich habe Blumen mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen.
Genau, so ist es.
Schön ist es.
Genau, ist so doch ist ja es. Auch schön, ja, ist keine Frage. Schön, ja. Aber ich dachte, du wärst Hafen, direkt so am Hafen gelandet und zack, verliebt, schockverliebt.
Hafen war immer im Blickfeld, aber... Erst wirklich im beruflichen Sinne, als ich im Renaissance Hotel gearbeitet habe, die haben die Buffets geliefert für die Meierschiffe. Mhm. Meine ersten Einsätze dort waren ja als Kellner. Und als ich Hotel nicht mehr wollte, warum auch immer, es war immer irgendwie so ein Gefühl, hat mein Wirtschaftsdirektor gesagt, pass auf, du kennst doch die Meierschiffe, die brauchen da jetzt jemanden im Büro. Wenn du einen neuen Job willst, geh doch da mal hin. Und dann kam Hafen wirklich in den Blick für mich erst.
Ach, du hast dort am Buffet auf der Barkasse.
Richtig.
Schnittchen verteilt oder so.
Also auf der Commodore, was ja immer noch mein Schiff ist, so, da waren meine ersten Einsätze als kleiner Kellner in Uniform vom Renaissance Hotel.
Und schon wieder kein Buffet dabei. Fällt dir was auf?
Ja.
Wir werden hier nie verköstet.
Ich habe nichts mitgebracht.
Nicht. Ja, ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, aber wir sind, wenn man es genau nimmt, sind wir die Gastgeber und wir haben nie ein Buffet hier.
Genau, ich habe auch kein Buffet gekriegt. Genau.
Okay, was brauchst du? Ich telefoniere.
Nee, ich wollte gerade sagen, kannst du da nicht mal mit Olivia schnacken, bitte?
Das mache ich hinter Olivia. Das kann.
Da ist Olivia raus.
Olivia ist raus. Was brauchst du? Ich rufe an, liefern sie. Was hättest du gerne?
Ja, eigentlich habe ich
Vorsicht vergessen. Mit dem, was du dir jetzt wünschst. nicht.
Ja, ich überlege mir was fürs nächste Mal. Okay, aber dann ist Ruby nicht mehr da, ist auch schlecht.
Ich bin fein.
Also du bist
ich,
ja,
ich gut. Fein. Ihr könnt ja sonst nochmal Bescheid sagen, was beim nächsten Mal gibt. Vielleicht schaue ich kurz rum.
Genau, dann kommst
oder
du
wir
schnell.
Oder wir kommen auf die Commodore, wenn wir erfahren, was es da
oder
gibt.
Ihr kommt da mal lang.
Wir kommen zur Commodore zum Essen.
Ist kein Problem. Also da bin ich dabei.
Ich auch.
Aber dann kennst du auch, ne?
Also, kriege ich alles noch hin. Du, was man vom Grund auf lernt, vergisst man nicht, oder?
Niemals.
Also, drei Teller tragen und Tisch eindecken und so weiter, das ist auch eine gute Schule gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das waren auch noch Zeiten, wo der Ton auch ein bisschen rauer war, ne?
Ja, ja, das ist nicht so weich gespült wie heute.
Also der Küchenchef damals noch in Lech, also da haben wir durchaus auch mal eine Glosche hinterher gekriegt.
So. Ja.
Darf man heute
gerade
nicht
in der
mehr,
Küche
ne?
geht es ja teilweise
nicht. Wenn der warme Teller ab, ne? nicht rausgeht und der Koch hat sich Mühe gegeben und der Kellner ist so langsam, dann kann es auch mal knallen.
Ich habe meine,
damals, ne?
Ja, ich habe meine Lehre 1990 in der Speicherstadt gemacht. Ich habe bei Wolters und Söhne im holländischen Brook in den Böden Tallymann oder Siegüter-Kontrolleur gelernt.
Ja, genau.
Mhm. Und meine Aufgabe bestand das erste halbe, dreiviertel Jahr von morgens um 6 bis 14 Uhr, also immer die Frühschicht, Kaffee, Kakao, Gewürzesäcke. Den ganzen Tag schmeißen.
Boah,
nur
ja,
schmeißen.
Wahnsinn.
Und als Abwechslung durfte ich dann mal die Böden fegen. Und je nachdem, wie groß die Partie war, waren das zwischen 200 und 2000 Quadratmeter handgefegt. Und wenn du es nicht richtig gemacht hast, und du hast es nie richtig gemacht, hat der Meister gesagt, hochgekommen, nur einmal.
Nochmal.
Ja. Beim ersten Mal habe ich es auch noch gemacht, beim anderen, die anderen Male habe ich nochmal, alles klar, habe mich eine halbe Stunde auf den Boden gesetzt und habe dann gesagt, so fertig, aber und dann war es auf einmal auch okay. Weißt du? So, aber wenn wir nicht richtig gearbeitet haben, habe ich damals noch einen Griepen in den Arsch gekriegt. Griepen sind die, womit du Säcke schmeißt. Das sind zwei Stahlzähne, das ist der Holzgriff, damit du so den Jutesack anpacken und wegschmeißt. Mm-hmm. Wenn ich nicht richtig schnell gearbeitet habe, kam der Meister und hat mir das Ding in den Arsch gehauen.
Ja.
Mein Arsch sah teilweise aus, als wäre ich vom scheiß Vampir vergewaltigt worden.
Das ist ja richtig gefährlich.
Ui, ui.
Ja, ich meine, in der Küche wird dir nur ein Schuh.
Das war der Ton im Hafen. Mhm. Beweg dich, du faules Schwein, knack. Ja, Chef, ja, Meister. Da wäre keiner auf die gekommen zu sagen, ich möchte nicht, dass sie so mit mir sprechen.
Ja.
Sie dürfen mich nicht anfassen. Ja. Ich möchte das gerne besprochen haben in einem Safe Space. Oder was?
Aber das ist schon ganz schön hart, ne?
Der hätte mich aus der Lupe geschmissen.
Also ich glaube, so schlimm war es bei mir dann nicht. Also
das hast du nicht mitgekriegt. Ja, du saßt
also ich wurde
ja dann
jetzt nicht
auch
verletzt oder so, ne?
Du saßt aber, als du im Hafen eingestiegen bist, saßt du ja im Büro. Da ist ja nichts geflogen, ne?
Genau.
Und da hattest du ja offensichtlich auch ein sehr enges Verhältnis zu deiner Chefin, deiner damaligen.
Genau.
Sonst hätte sie ja deiner Mutter nicht dein Coming-out präsentiert.
Es war ja im Grunde ein Familienbetrieb, sogar, ich würde sagen, selbst gefühlt bis letztes Jahr für mich unter meiner Führung. Und das war damals Frau Juncker als kaufmännische Geschäftsführerin und ihr Ehemann, der Enkel des Gründers, der war der Barkassenschipper und der Techniker. Und wir hatten damals, glaube ich, 6 oder 7 Schiffe, also ein paar weniger. Und da bin ich halt so reingerutscht. So. Und ich war Anfang 20, sah, glaube ich, wesentlich jünger aus. Das hat mir Frau Juncker dann irgendwann auch gesagt, dass sie meinte so, ja, sie hatte ein bisschen Not am Mann, als ich mich vorgestellt habe. Aber naja, ich probiere es mal mit dem Kind. So. Und dann habe ich mich da wirklich relativ gut eingearbeitet. Ich war ja auch nicht in der Administration im Hotel. Also ich habe zwar ein Jahr lang im Einkauf hier im Renaissance Hotel gearbeitet, aber ich habe ja Computer und Büro nicht wirklich gelernt vorher. Und das habe ich dann alles Learning by Doing, dann mit Buchungssystemen und alles, was Schiffe anging und Gruppen und so. Und dann ging die Reise los. Ja, dann war ich plötzlich mit einem Hafen drin und habe mich da, glaube ich, relativ gut geschlagen.
Ja, muss ja so sein, ne?
Ja.
Deine Chefin hat dir
jetzt nicht da, wo du bist.
Ja.
Ja.
Deine Chefin hat dir, glaube ich, auch schon relativ früh prophezeit, dass du den Laden irgendwann mal übernehmen wirst, ne?
Also mit 21 bin ich da angekommen und als ich 25 war, dann hieß es irgendwie so, da muss ich bis dahin wohl schon so gut gewesen sein, dass sie gesagt haben, pass auf, wenn du 30 bist, dann hören wir auf.
Wow.
Und da habe ich gesagt, ja.
Nur kein Druck aufbauen.
Genau.
Nur kein Druck aufbauen.
Kein Problem.
Und ich konnte es mir damals wirklich nicht vorstellen, weil die beiden wirklich die Seele der Firma waren, allen voran Frau Juncker, Ruth Juncker, weil sie halt mit den Gästeführern, mit dem Busfahrer, mit allen, die da so kamen, sie war so die Anlaufstelle für alle, ne? Und das hat sie dann aber wirklich, ich würde es mir nicht übel nehmen, aber so war es auch, ich bin da so reingewachsen, dass sie sich sukzessive rausgezogen hat, ohne dass ich es irgendwie gemerkt habe, dass ich plötzlich ja da am Ruder stehe und sie teilweise nur noch am Wochenende da war Und ja, eine Woche vor meinem 30. Geburtstag hat sie tatsächlich, also Bernhard Hinsen ist schon ein Jahr vorher aus der Firma raus, hat sich zurückgezogen, da hat man dann auch einen Techniker. Und Ruth Juncker hat eine Woche, gute Woche vor meinem Geburtstag, vor meinem 30. Die Geschichte habe ich schon so oft erzählt.
Erzähl sie nochmal.
Sonntagnachmittag Hafengeburtstag. Ich habe Mitte Mai Geburtstag und immer Anfang Mai ist Hafengeburtstag. Und dann ist Sonntag ja meist die Auslaufparade, so am späten Nachmittag. Wir sitzen da im Büro gegenüber, 8 Jahre an einem Tisch quasi. Ruth Juncker steht auf und sagt, nimmt ihre Handtasche, sagt so, ich gehe jetzt. Sag ich, ja, alles klar, ich muss noch Geld zählen, aufräumen, was auch immer, was so zu tun war. Sagt, ja, ich bin da jetzt mal weg. So. Und dann war ja ein langes Wochenende auch schon, sagt, ja, ist jetzt, ja, alles gut, tschüss. Ne? Sagt sie, ich glaube, du verstehst jetzt nicht genau, was ich meine. Du wirst nächste Woche 30. Ich gehe jetzt. Hat ihre Handtasche genommen, hat Feierabend gemacht und ungelogen bis heute nie wieder im Büro gewesen.
Nein.
Ja. Die Frau macht klare Ansagen, wenn sie sagt, sie geht jetzt. Ja, Wahnsinn.
Ja, und das ist natürlich für mich ein großes Glück gewesen. Am Ende konnte ich selber nicht ganz glauben. Ich hatte die beiden aber auch noch lange im Rücken, sprich im Brainstorming und so weiter. Und ich war ja auch 10 Jahre mehr oder weniger Geschäftsführer ohne Haftung. Das heißt, ich habe den Laden weitergeführt. Ich konnte in meine Form gießen, so meinen roten Faden reinbringen, was auch einfach entstanden ist so. Und ich hatte aber bis zu meiner Übernahme, wo im Januar 2013, habe ich frei gearbeitet, aber die Haftung für das ganze Geschäft lag immer noch bei den beiden Alten, sage ich mal so. Und da muss man ja froh sein, dass die einem das so überlassen
das
haben.
Das ist ja sehr, sehr fair, froh. Ne? Mhm. Also das habe ich ja auch noch nicht gehört, dass jemand wirklich 10 Jahre sagt, du machst das schon, aber wir stehen für deine Fehler gerade.
Ja, wäre so gewesen. Ne? So, also deshalb, da muss man ja froh sein, dass es 10 Jahre gedauert hat, muss man auch ganz ehrlich sagen, war irgendwie, glaube ich, gar nicht angedacht. Also vielleicht war, wir hatten schon ab 5 Jahren zu gucken, wie kann ich es übernehmen und so weiter. Aber es lief, das Geschäft brummte, wir haben Schiffe gebaut und umgebaut und so weiter. Und irgendwie hat es dann halt 10 Jahre gedauert, bis wir wirklich uns einig waren, dass ich tatsächlich dann Inhaber von dem Ganzen wurde, ja.
Aber wie war das? Also du bist dann Montagmorgen wieder ins Büro, nachdem sie ihren Abgang gemacht hat und hast du dann erstmal angerufen, Ruth heißt sie?
Ja.
Ruth, kommst du noch?
Nee, das war dann...
Oder war das klar?
Wir kannten uns sehr, sehr gut. Also es war wirklich fast Familienanschluss, ne, für mich so, für die beiden. Und im Endeffekt war mir klar, dass diese Ansage steht. Mhm. Also da war nichts dran zu rütteln.
Und dann saß du Montag alleine im Büro?
War ich sowieso unter der Woche meistens mit dem Büroteam. Da waren noch 1-2 Damen im Büro. Und das hat sich dann einfach so ergeben. Und ich hatte immer die Rückendeckung, wie gesagt, konnte ja nochmal anrufen, wenn Fragen waren. Aber ich habe im Nachhinein begriffen, wie sehr gut man mich wirklich eingearbeitet hat, dass eigentlich nur wenige Stammkunden oder die engen oder befreundet waren, auch das Thema Freundschaft vorhin schon hatten, mit Ruth, dass die nur gemerkt haben, oh, die ist ja gar nicht mehr da. Im großen Ablauf war ich schon so drin, dass das eigentlich kaum aufgefallen ist. Und na, dann habe ich halt gemacht. Das war ja so.
Habt ihr euer Büro immer noch auf dem also oben an den Landungsbrücken?
Genau.
Oder?
Wir haben eins unten an der Brücke 2.
Ja.
Da ist die Urzelle von Barkassenmeier quasi auf dem Ponton.
Ja.
Und wir haben oben an der Brücke 6, rechts neben Hardrock-Café.
Ja, genau.
Also ganz links ist der Uhrturm wir sind auf der rechten Seite. Genau. Und ich war auch ganz stolz damals, als ich dann da diese goldenen Barkassenmeier-Lettern an dieses historische Gebäude anbringen lassen durfte. Das war schon für mich auch,
fand ich schon cool. Ne?
Ja. Da dachte ich jetzt, oh, jetzt bin ich richtig Hamburg. Ne?
Hat dich das im ersten Moment aber überfordert oder war das so... Ja, okay, nö, ich mach das jetzt.
Nee, ich glaube, ich war einfach so gut dabei, dass ich die Überforderung, glaube ich, gar nicht gespürt habe. Also ich kann nicht mal sagen, es blieb mir nichts anderes übrig. Ich habe es einfach gerne gemacht. So. Und es lief mir vieles oder ging mir vieles leicht von der Hand, nicht alles. Du musstest dich einarbeiten, aber die Vorjahre waren halt auch ganz gut. Und ich habe es, glaube ich, schon genossen, da in Eigenregie alles machen zu dürfen. So, ne? Das war schon gut.
Hast du es einfach so weitergeführt wie... dies aufgebaut haben oder hast du gesagt, so jetzt mache ich meinen Stiefel?
Nee, also du hast dadurch den Stammkunden, also die Kunden übernommen und so weiter. Ich habe nach und nach meinen roten Faden reingebracht, bin da ein bisschen bunter geworden und habe Schiffe, wir haben dann auch ein Schiff gebaut. gebaut. Jetzt muss ich überlegen, die Hanseat wurde dann gebaut, da war Bernhard Hensen noch mit dabei. Dann haben wir noch ein Fahrgastschiff dazu geholt und letzten Endes, am Ende waren es ja 10 Schiffe, die ich hatte jetzt bis letztes Jahr in Eigenverantwortung. Und da habe ich nach und nach versucht, so ein bisschen die in der Branche sichtbarer zu werden. Das war so mein Ding. Ich wollte einfach ein bisschen das Gewerbe sichtbarer machen. Ich musste mich auch behaupten da unten. Das ist ja nach wie vor kein Ponyhof da unten.
Nein, das ist kein Ponyhof
also das
da
ist,
unten.
Das ist ein großes hart, Dorf, ne? Und da musst du dich schon so ein bisschen durchschlagen. Und ich habe das irgendwie auf meine Art und Weise gemacht. Ich war mit Sicherheit immer etwas der Softere von allen. Ich war sehr Kultur- und Kunstverbunden und habe das an Bord geholt und habe damit nach und nach tatsächlich auch, glaube ich, meinen eigenen Weg gefunden. So mein,
stimmt, die Kunstbarkassen hast du ja gemacht, ne?
Genau.
Wie viele sind das?
Wir haben jetzt 6 Stück und haben vor 15 Jahren, muss ich jetzt lügen, 16 Jahren angefangen, dass ich gefragt wurde von Frank Bührmann, Künstler, und fast parallel Micha Fritz von Viva Con Aqua. Mhm. Können wir nicht mal eine Barkasse bemalen? Und dachte, warum nicht? Machen wir mal, ne? So. Und dann haben wir wirklich 12 Mal Schiffe neu gestaltet und so. Und letzten Endes ja eine Udo Lindenberg Panikbarkasse.
Ja.
Die Ennstal, ja. So mein Heimatschiff quasi, ne? Ich komme ja aus dem Ennstal.
Richtig cool.
Habe ich auch so benannt, ja.
Ja.
Und das hat, glaube ich, bei Kassenmeier schon anders dastehen lassen. Und dadurch war ich auch immer präsenter als andere. Es gibt aber auch Kollegen, die wollen gar nicht präsent sein. Ich mochte das ganz gern. Ja. Und schönen Gruß übrigens an Olivia.
Ja.
Die ersten Olivia-Touren, die ersten Jahre waren ja auch bei uns auf der Commodore.
Ja, ja, ja.
Dann wurde es immer größer und dann wurde gewechselt zur Firma Abicht.
Ja.
Sag Olivia einen schönen Gruß, jetzt ist wieder bei mir.
Ja, ich werde das ausrichten. Die ist übrigens in Österreich
jetzt. Ach so, siehst du.
Ja, ja, ja. Ja, super. So schließt sich der Kreis.
Ist, ich glaube, am Sonntag ist sie in Österreich.
Okay, ja. Ist so gut, ja. Also nur dazu, auch das war natürlich damals toll, dass das fing dann gerade an. Ich glaube, da gab es die Läden auch noch nicht alle so.
Nee.
Ich kannte Olli natürlich auch vom Ausgehen und so. Und dass dann die Idee kam mit der Hafenrundfahrt, fand ich super, dass wir das mit anstoßen konnten. Ja,
ja. Mhm. Das läuft auch immer noch wie geschnitten.
Voll, ne?
Ja, ja. Genau. Jede 214, also ja, 214 ne? Tickets immer ausverkauft.
Wahnsinn, ne?
Ja, ja. Ja,
du warst ja auch ein gutes Prinzip, ne?
Ja, macht ja auch Spaß.
Ja, ist ein tolles Ding. Also die Leute haben Spaß, die gehen an Bord und ich habe es ja auch mitgemacht mehrmals so. Und ich war am Ende nicht froh, aber wir hätten es in der Größenordnung nicht mehr bedienen können mit unserer Commodore. Deshalb war dieser Wechsel gar nicht so verkehrt damals. Und wir haben auch gemerkt, dass parallel im Tourismus die Zahlen gestiegen sind. Und ich musste die Commodore immer dann 3 Stunden vorher rausnehmen, um sie vorzubereiten.
Ja.
Deshalb war dieser Wechsel zur Abicht für beide Seiten, glaube ich, ganz gut. Und ich konnte das Schiff weiter voll machen und einsetzen und Hafenrundfahrten machen.
Ja.
Aber ich erinnere mich gerne dran.
Ja, super. Aber jetzt ist sie ja wieder bei euch.
Genau.
Ne?
Demnächst muss ich mal an Bord gehen, Hallo sagen, glaube ich.
Ja, mach das doch.
Habe ich noch nicht gemacht.
Wenn du die Zeit hast, die Zeit findest.
Die nehme ich mir.
Ja.
Wie lang ist so ein Arbeitstag für dich? Wann, also wie viele Stunden?
Boah, das ist unterschiedlich. Ich sag mal, rückblickend waren das schon. Also ich war bisher wirklich rund um die Uhr erreichbar. Mhm. Du hast deine Hardware, die Schiffe da unten liegen. Die sind immer einsehbar, nicht begehbar, aber sie liegen ja frei.
Ja.
Also jeder kann da ran. Und das heißt, im Sinne der Fusion jetzt mit Abicht, da habe ich schon gemerkt in den Gesprächen im letzten Jahr, was für ein irrer Druck das eigentlich war mit allem zusammen. Also die Verantwortung fürs Personal, für die Crew, für die Schiffe und so weiter. Aber da waren im Sinne Netzwerk und in Hamburg präsent sein, 14 Stunden, 16 Stunden, je nachdem. Ne?
Wollte ich gerade sagen.
Fängst morgens an, dann geht's der Tagesablauf, dann hast du Abendsveranstaltung.
Der ist ja dabei eigentlich, oder?
Den schleppst
oder?
Du dann mit, der ist dabei, genau.
Ja. Immer noch dein armer Partner, wenn ich
nein, genau, aber ich sag mal
der
so,
möchte das
ich,
auch, ja?
Doch, genau, wir gehen ja gerne zu zweit durchs Leben und ich mittlerweile nehme ich Termine auch nur an, wenn wir wirklich auch zu zweit aufschlagen dürfen.
Ja, siehst du.
Das ist doch gut, oder?
Das ist sehr gut.
Und praktisch. Es ist eine super Rückendeckung, das kann ich vielleicht auch sagen. Ich bin zwar bunt und kann hier gut reden, das bin ich aber nicht immer. Es gibt auch ganz viele Bereiche, wo ich wenig Ahnung habe und mich zurückziehe. Dafür habe ich Norbert an meiner Seite, der eine unglaubliche Allgemeinbildung hat. Dann lasse ich ihn reden und stehe ich daneben trinke mein Bierchen und freue mich, dass ich mal ruhig sein kann.
Ich hole mir noch was
kann. Zu trinken. So definiert sich Partnerschaft.
Ja, wir teilen uns das gut auf und ich glaube, wir haben auch das auch nochmal, ich kann nur froh sein, so jemanden an der Seite zu haben. Wie gesagt, schön. Seit 21 Jahren.
Ja.
Diese ganze Verantwortung und diese Firma in die Richtung zu schieben, wo wir hingegangen sind bis heute, ging nur, indem ich in der privaten Welt ruhiger geworden bin.
Ich weiß genau, wovon du sprichst.
Ja, weil beides. Ich sag, das Nachtleben in Hamburg, was alles wunderbar ist, was ich als junger Mensch sehr genossen habe, hätte ich
irgendwas piept. Okay, nicht mehr.
Also das Nachtleben in der Jugend, alles wunderbar, aber ich hätte die Firma nie so führen können und in die Richtung lenken können, wenn ich das weitergemacht hätte.
Nein,
nein. Kann wahrscheinlich auch keiner. Irgendwann hört das auch auf. Irgendwann macht es auch nicht mehr so Spaß.
Nee, und es verschieben sich die Prioritäten so. Ja, es ist so. Ist ja auch gesund. Wir wollen ehrlich sein, ne? Wenn wir alle im hohen Alter naja, du bist ja nachts hier unterwegs.
Ja, ich habe mich aber aus der Nacht ja auch
anderer Rhythmus, ne?
Ja. Ich habe mich aus der Nacht ja auch zurückgezogen, so gut es geht, sondern ich mache ja jetzt nur die Kult-Kids-Touren. Und das ist ja nicht weniger anstrengend, dass du da den Alleinunterhalter machst. Und ich habe auch 12 bis 13 Touren die Woche persönlich. Und am Wochenende 3 hintereinander. Das Wahnsinn, heißt also, ich bin 6 Stunden am Sabbeln und Laufen. Und wenn du 6 Stunden lang entertainst und man kann das auf der Straße, das ist die Königsdisziplin. Auf der Bühne hast du dein Publikum, was dir wohlgesonnen ist. Da passiert rechts und links nichts Überraschendes.
Ja.
Hier auf dem Kiez. Egal, um jede Ecke du kommst, kann immer eine neue Situation sein. Klar. Und das ist, es ist kräftezehrend, es macht Spaß und ich liebe diesen Job, keine Frage. Aber wenn ich nicht meine Frau vor 10 Jahren kennengelernt hätte, da war ich auch, und da war ich 42 war ich damals, da war ich immer noch lustig beisammen mit Party und Kiez und an der Tür und danach noch weiterziehen und dies und das und so weiter. Und meine Frau, ohne dass sie mich da in die Richtung gedrückt hat, habe ich ich selber habe gemerkt, ich muss was ändern, ich muss mal den Kurs drehen.
Ja.
Und so, sonst wäre ich heute auch nicht wo ich heute bin. Na, aber das gibt diese Momente. Und ich bin ja mittlerweile schon seit 22 Monaten Großvater.
Ah, also, Glückwunsch, ja,
toll. Ich habe einen kleinen Bengel.
Ah, geil.
Ja, der macht mir natürlich auch sehr, sehr viel Freude.
Ja, ich glaube, das ist der ganz normale Lauf im Leben, dass sich die Dinge verändern, verschieben und so weiter. Ich möchte überhaupt nichts missen. Alles gerne gemacht, Spaß gehabt und so.
Ja.
Aber es ist doch auch gut, jetzt wie gesagt auch mit der Fusion mit Abicht, dass ich mich dadurch sogar ein bisschen befreiter fühle, weil Kompetenzen und Arbeitsweisen sich verschoben haben und ich noch freier sein darf, was auch so gewünscht ist und was ich mir auch so erhofft habe und ich spüre es mittlerweile ein bisschen. Ja.
Schön. Das ist doch schön.
Das müssen wir einmal einordnen, weil das weiß natürlich nicht jeder, ne? Das vor ein paar Monaten, also Anfang des Jahres, ne, bei Kassenmeier und die Abicht-Elbreederei fusioniert haben. Eigentlich zwei über viele Jahre große Konkurrenten im Hafen. Also das ist schon so, hui, die machen jetzt gemeinsames Ding so. Die waren doch bestimmt auch hart zueinander da unten an den Landungsbrücken. Und wie ist das überhaupt dazu gekommen? Aus wirtschaftlichen Gründen oder warum habt ihr das
eigentlich
gemacht?
Nicht. Also es war einfach eine große Veränderung da. Also wir haben alle Corona erlebt und das haben wir auch gut hinter uns gelassen, auch ich mit Barkassenmeier. Und ich muss immer noch dazu sagen, dass ich das 31 Jahre machen durfte und mit allem sehr glücklich war und ein sehr, sehr tolles Team hatte, ein gewachsenes Team, 20 Jahre bei mir, 15 Jahre und so weiter. Und man kam auf mich zu, also Dragan kam auf mich zu, der die Elbreederei, also Rainer Abicht Elbreederei gekauft hat, übernommen hat, also vom Ehepaar Abicht übernommen hat und parallel mich angesprochen hat und meint, Mensch Hubi, wollen wir nicht mal gucken, ob wir nicht zusammen die Reise machen wollen. Ja, wir waren immer Konkurrenten, ich würde tatsächlich eher sagen Mitbewerber, weil ich glaube, dass vor allem Rainer Abicht, schöne Grüße, der Senior, durchaus gesehen hat, was Hubert Neubacher leistet Und wir haben großen Respekt füreinander gehabt. Ich immer vor Arbeitsleistung und Lebensleistung. Das heißt, ich habe immer noch, wenn Menschen was erreichen im Leben, also auch in Richtung Alter, also ich gucke immer eher nach oben, sage, wow, was haben die gemacht und so. Das war sogar bei Kapitän Hein Prüssel so, wo ich immer dachte, war mit dem nicht immer einer Meinung, aber was der im Leben geschaffen hat, war auch irre. Und das war bei Rainer Abich genauso. Deshalb waren wir nicht Spinnefeind. So, und ich war sowieso als Kleinerer immer der, der auch an gewissen Tagen zu wenig Schiffe hatte. Wir hatten 10 dann am Ende. Und es gibt natürlich so Peak-Tage, Hafengeburtstag, Silvester und Co., wo du dann sagst, das reicht mir nicht, ich hab zu viel zu tun. Und damit habe ich natürlich auch die Kollegen ein bisschen mit bedient und habe gesagt, beim Kollegen Glitscher oder Gregors hinten. Also ich habe immer mit allen gutes Verhältnis gepflegt, so weit wie möglich. Dann war ich ja irgendwann so der Außenminister für die Branche. Ich war nie der Sprecher der Barkassen, aber irgendwie war immer Hubert Neubacher einer der angesprochen wurde, weil ich war der, den man kannte. Und ich glaube, das
für hat alle Barkassen. Ja. So generell für Barkassen einfach.
Ja, fürs Gewerbe so, ne? Und natürlich haben wir, das ist ein Hardcore-Job da unten, 7 Tage die Woche. Ja. Und im Endeffekt müssen wir auch alle wirtschaftlich sein. So, zurück zu Abicht. Also wir haben dann Ende 24 wurde ich angesprochen. Es gab davor auch schon mal einen Versuch übrigens. Den habe ich dann abgelehnt. Und in 24 kam er auf mich zu und sagt, wollen wir nicht unsere Kompetenzen, wollen wir nicht zusammengehen? So. Wie haben wir uns jetzt aufgeteilt? Ich bin in der Geschäftsführung, ich habe meinen Betrieb verpachtet, operativ, mit allem drum und dran, an die Elbriederer Abicht und bin dort in die Geschäftsführung gegangen. Also wir sind da jetzt zu dritt, mit Dragan als Inhaber, Geschäftsführer, Gesellschafter und Focco Keiter. Die beiden sind operativ zuständig mit dem Team, die Schiffe voll zu machen, technisch in Ordnung zu halten, Personal. Und Hubert Neubacher ist quasi der PR-Manager, Außenminister, Podcaster und was auch immer. Also die Hobbys, die ich vorher, ich sage immer Hobbys dazu, die ich vorher schon machen durfte, die auch Barkassen Meyer sichtbarer gemacht haben. Ich war immer der Kleinste. Ich war immer einer der kleineren Betriebe. Die Leute meinen immer, Barkassen wäre der Größte gewesen, aber ich war halt immer der Sichtbarste.
Wow. Ich hätte den jetzt auch sehr groß gefunden, oder?
Weil die Außenwirkung ist einfach von euch sensationell gewesen.
Ja, genau.
Ja. Wenn mich jemand fragen würde, und ich bin jetzt ich bin jetzt 53 und ich bin in der 8. 54. Generation Hamburg und ich habe, glaube ich, mehr Barkassenfahrten gemacht als mit dem Alzerdampfer. Macht ja auch mehr Spaß. Barkassen Meyer ist der Erste, der mir einfällt. Dann kommt Abicht und mit ein bisschen Überleben würde Prüsse mir noch einfallen.
Aber so bei mir würde Prüsse vor Abicht kommen. Bei mir würde Barkassen Meyer kommen, dann würde Meyer, Prüsse Abicht, kommen. Prüsse.
Und bei Prüsse hab ich erst wieder, als du das gerade gesagt hast, ja, Prüsse. Ja. Weil ich habe überlegt, wie gibt es denn noch außer Meyer und Abicht? Und dann war Prüsse gar nicht, also so. Aber Barkassen Meyer war für mich immer die Nummer 1. Also
ich würde sagen, der Außenminister hat gute Arbeit geleistet.
Absolut.
Mit seinen 10 Schiffen.
Ich muss dazu sagen, ich hatte auch immer große Lust. Deshalb das mit Olivia, da hatte ich Bock drauf. Das war einfach, und all die Dinge, Kunst aufs Wasser zu bringen, Kultur, Musikveranstaltung, ob Klassik, ob Pop oder was auch immer. Ich war immer, wir haben auch durchaus den einen oder anderen Prominenten an Bord gehabt. Ich bin ja auch immer dann der größte Fan dieser Person, die dann kommt.
Wer denn? Wen hattet ihr?
Mein Highlight war wirklich Tina Turner.
Nicht dein Ernst, geil.
2 Stunden exklusiv, fand ich super. Als sie hier das Musical vorgestellt haben über die Stage, fand ich großartig so.
Und da kam sie einfach
mit ihrem Mann damals, genau. Und da sind wir 2 Stunden durch den Hafen gefahren, genau.
Und du konntest kaum mit ihr reden. Das musste dein Partner übernehmen, weil du so
aufgeregt warst. Da haben wir natürlich uns fast nicht getraut, weil da musst du schon, wir haben alle mit Künstlern und Künstlerinnen teilweise zu tun. Du weißt immer nicht, wie ist die Person drauf, wie nah darfst du ran und so weiter. War völlig entspannt, alles gut. Also sie hat den Hafen genossen. Und ansonsten habe ich natürlich immer das Glück gehabt, dass die Barkassen als Fotomotiv, also wenn Künstler, Künstlerinnen kommen, was wollen sie? Wollen im Hintergrund natürlich die Hamburg-Kulisse haben. Und das habe ich immer irgendwie möglich gemacht. Und irgendwann wissen das Fotografen und Redakteure, Redakteurinnen. Und ich sage mal, Helene war ein paar Mal da, Udo natürlich wegen seiner Barkasse. Also da waren schon tolle Namen dabei. Robbie Williams, Fototermin mit Management, wo du am Ende gar nichts durftest eigentlich. Und der Typ natürlich völlig normal und hier so, hey Bro, wie geht's dir so ungefähr? Das waren immer meine Highlights. Und durch diese Highlights und diese Hobbys nebenbei hatte ich immer Leidenschaft, Energie, um auch das Alltagsgeschäft vernünftig zu machen. Ich glaube, das hat mich immer so angefeuert ein bisschen, ja.
Ja, klar.
Und es hat anscheinend gewirkt. Vielen Dank.
Ja. Das hat absolut. Kennen
wir. Ist uns ein Begriff.
Ja.
Und wie ist es jetzt für dich? Wie läuft es? Weil jetzt, ihr seid ja wahrscheinlich so, die erste Kennenlernphase ist vorbei.
Ja.
Und es muss sich ja aber bestimmt erstmal zurechtruckeln, oder?
Also, ich musste natürlich erstmal mein Team einfangen und denen erklären, was die Entscheidung, warum es dazu geführt hat. Es war am Ende die Chance für mich, keine Kinder, zu sagen, was machst du irgendwann mit deinem Baby? Und jetzt habe ich es 31 Jahre gemacht und jetzt passte das Angebot so gut, dass ich gesagt habe, okay, dann lass los, sage ich ganz bewusst, weil ich wollte auch nicht mit 80 noch da unten sein müssen und nicht wissen, wo die Reise hingeht. Und jetzt war die Chance da und in den heutigen Zeiten, wissen wir auch alle, ist doch gut, wenn man eine Lösung hat, die in die richtige Richtung geht. Ich wollte mich ein bisschen befreien von Druck und von allem, was mich doch auch beschäftigt hat. Und am Ende wollte ich die Flotte und die Crew auch in die Zukunft schicken, so ein bisschen. Jetzt haben wir ein halbes Jahr vorbei. Ich muss zugeben, die ersten Wochen, Monate waren auch für mich echt schwierig. Es war schon eine Transformation, die ich ein bisschen unterschätzt habe, so, weil ich dachte, oh wow, so.
Wieso?
Du musst mit dir selber umgehen.
Was fandst du so schwierig?
Naja, weil es ein größeres Unternehmen ist, weil es eine ganz andere Struktur hat, was aber wichtig ist. Du kannst ein Unternehmen mit 180 Mitarbeitenden und mit 41 Schiffen, die braucht Struktur. Da brauchst du Hierarchien und da hat jeder seine Aufgaben. Und das ist auch alles gut so. Bei mir war es natürlich ein kleineres Team und da waren so Generalistinnen am Platz, die durften viel entscheiden und so. Und da hat sich natürlich einiges geändert. Ich glaube, für die Crew an Bord, für die Schiffsführer, Schiffsführerinnen und Decksleute weniger, weil die kennen sich sowieso alle.
Ja, ja.
Na, die das wechseln ja untereinander, die kennen sich, die sehen sich auf der Brücke und Schiffsführer wechseln. Ich habe jetzt auch wieder Mitarbeitende oder Mitarbeiter auf den Schiffen, ich habe heute wieder einen getroffen, der sagt, er hat das Gefühl, ich würde ihn verfolgen, weil vor 5 Jahren hat er Barkassenmeier verlassen und ist zu Arbig gegangen, schwupp. Da bin ich wieder, ne?
Ja,
so, hier, ich bin dein Chef.
Genau. Nur deinetwegen habe ich dann nachher zugestimmt.
Das sind so ein paar sogar. Also
ich wollte dich einfach nur ärgern.
Auch, genau. Das ist so, ne? Das Gewerbe ist so überschaubar. Wir haben ja die Landungsbrücken sind halt am Ende nicht groß.
Nee, ist ganz schön wenig Fläche.
Wenn du die Mengen an Schiffe siehst und im Endeffekt wechseln die auch alle mal durch, die Hardack noch mit eingeschlossen und so weiter. Das heißt, unsere Teams, die kennen sich alle. Von dem her, glaube ich, geht es da allen mittlerweile relativ gut. Ja.
Wie tickt der Hafen? Weil du hast das ja schon, ja, auch rau irgendwie so, ne? Auch im Umgang.
Ich muss mich leider verabschieden.
Und du musst dich verabschieden.
Hast du schon los?
Schatz, ich muss arbeiten, ja.
Ach Gott. Ja, also, ja, das war ja jetzt hier Privatvergnügen.
Naja, das ist ja eine reine Privat- und schöne Veranstaltung hier, ne?
Und jetzt geht's ab.
Jetzt muss ich meine Kultitur laufen.
Oh, das ist sehr schade. Ja, wir machen noch ein ganz bisschen ohne dich weiter.
Aber nur ein bisschen, nur und vorne an.
Ja, genau.
Wie das finde ich schön.
Ja, Schatz.
Es war mir eine Freude.
Mir auch.
Ich lasse mir deine Telefonnummer geben, weil ich habe
unbedingt. 1, 2, 3, melde dich bei mir. Lass ich alles da.
Lässt du alles da, perfekt.
Super. Toll. Bis demnächst.
Ja, bis auf jeden Fall.
Fabi, tschüss. Viel Spaß bei den Touren.
Ja, vielen Dank.
Viele gute Leute. Ja, habe ich mir gedacht.
Bis bald. Ciao. Danke,
tschüss. So, wo waren wir? Wie tickt der Hafen? Weil du meintest, es sei echt auch mal rau.
Ja, unten. Also sagen wir mal so, man muss es schon so sehen, deshalb auch St. Pauli und also wenn man nochmal zurückgeht, ich bin nach Hamburg gekommen, Großstadt und so weiter und natürlich war Landungsbrücken, Hafen für mich auch im ersten Moment da einzusteigen, auch eine ganz andere Welt so. Aber ich habe natürlich auch relativ schnell gemerkt, das ist genau diese Vielfalt, die Hamburg hergibt, die St. Pauli hergibt und das ist an den Landungsbrücken nicht anders. Das heißt, wenn du authentisch bist, fleißig bist, deinen Job machst und mit den Leuten normal umgehst oder direkt, gerade drauf zu, du musst halt auch mal tough sein und sagen, so Mensch, so geht's nicht. Aber gerade das macht's ja aus und das habe ich, glaube ich, über viele Jahre gelernt, habe durch meine Arbeitsweise und durch meinen Fleiß auch dem einen oder anderen bestimmt bewiesen, was ich so kann und habe da auch die Chance gehabt, Brücken zu schlagen. So. Ich habe ja auch meinen eigenen Podcast, Hubis Hafenschlag, seit 5 Jahren.
Ja.
Und ich muss jetzt wirklich einen guten Freund erwähnen, Odo von Odos Kaffeeklappe, mit dem ich glaube, in der ersten Staffel vor 5 Jahren mal gesprochen habe. Und mit Odo ist etwas passiert, was ich ganz großartig finde. Im Gespräch sind wir draufgekommen, dass er, das muss ich wirklich erwähnen, weil wir ja hier drüben, ne, an der Nordseite, St. Pauli so, und Odo ist ja drüben im Hafen, das ist ja der taffe Hafen, das sind ja die Männer und die wirklich malochen, so, und im Gespräch sagt dann Odo auch zu mir, Hubi, du weißt aber schon, wie wir euch da drüben nennen, Sag ich, nee, so. Sag er, ja, das ist ja die Püppi-Seite da drüben. Also wir sind die Püppi-Seite.
Ihr seid die Püppis.
Genau, so hier. Ja. So. Und drüben, also auf der anderen Seite, Blom und Voss und Lürsen da hinten und weiter, das ist ja wirklich die, die ackern. Ist auch so.
Ich wollte gerade sagen, naja, ganz unrecht hat er nicht,
oder? Er hat vollkommen recht. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir was draus machen. Und das haben wir, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Mal gemacht. Die haben dann Hubis, Odus und Hubis Hafenturn gemacht. Und haben die Leute zusammengebracht. Und da hatten wir echt Spaß dran. Also ich die Touristiker, ne, wo ich ja viel drin bin, und Podcast-Gäste so aus der ganzen Stadt so. Und Odo hat da so die Hafenleute zusammengebracht. Und wir haben da so ein eigenes kleines Netzwerk gebildet, glaube ich, weil es alles Hafen ist, die Verbindung. Und du merkst dann, ja, der Hafen tickt ehrlich.
Auf beiden Seiten. Aber
auf einer ganz geradlinigen, genau, auf einer ganz geradlinigen Weise. Und das macht irrsinnig Spaß so. Und da, dass ich mich da so etablieren konnte. Ja.
Aber hast du das schon gelernt? Also, weil ich finde, das ist ja auch so dieses raue, ganz ehrliche, direkte Raushauen irgendwie auch auf dem Kiez, ne? Das ist ja was. Ich schätze das auch total. Ja, ich finde das super. Aber das begegnet einem ja wirklich. Also im Prinzip nur hier, so ja, Hafen, ja. St. Pauli. Das, und ich finde, das muss man auch, ja, das muss man mögen und das muss man vielleicht auch ein bisschen lernen.
Ja, das muss man schon lernen. Aber ich glaube, würde ich sagen, zu meinen Anfängen habe ich da auch echt, glaube ich, ein bisschen geschauspielert und so getan, als ob. Heute brauche ich mich da nicht mehr verstellen. Ich weiß, an welcher Stelle ich dann ein bisschen klarer sein muss. Aber das muss ich gar nicht mehr so oft, weil im Endeffekt habe ich ja gezeigt, wer ich bin und viele kennen mich, nicht alle, aber viele. Und auch das wirkt durchaus so. Das heißt, eben, weil wir vorhin im Vorgespräch auch hatten, klar ist alles, was jetzt Dragan macht oder Focco, die beiden Geschäftsführer und so weiter, da muss es auch mal ein bisschen knackiger zur Sache gehen, das habe ich auch, das konnte ich auch. Aber jetzt diese Mischung zu haben, ich sag mal, ich mit den anderen beiden und dem ganzen Team, da auch vielleicht eine neue Unternehmensstruktur zusammenzuführen so ein bisschen, das macht enorm Spaß und das fordert mich auch ein bisschen heraus und das möchte ich auch irgendwie hinkriegen, dass wir so zusammen so ein bisschen schauen, die große grobe Struktur, der taffe Hafen, aber trotzdem auch, ja, es sind alles Menschen und ganz ehrlich, wenn du den Schippern und allen, die da am Hafen immer ein bisschen näher kommst, wie auf dem Kiez auch, dann ist es natürlich auch eine direkte persönliche Geschichte, es sind alles Menschen, die auch ihre Gefühle haben und die mit sich umgehen und jeder drückt sich anders aus. Mhm. Also ich glaube, ich kann mittlerweile auf meine Art und Weise tough sein, muss es aber nicht.
Ja. Du hast vorhin gesagt, der Hafen ist ein Dorf.
Ja.
Was ist denn der größte Dorftratsch in deinem Hafendorf? Gibt's da was?
Aktuell wüsste ich jetzt nicht. Nee, aber es ist natürlich schon so, was wir alle an den Landungsbrücken zum Beispiel wissen, wenn an der Brücke 1 jemand Husten hat, dann ist er eine halbe Stunde später an der Brücke 10 fast schon totgesagt. Das ist so, weil das ist wie Flurfunk, ne, so. Und das ist wirklich so. Und heute mit WhatsApp und was wir alles haben, da muss nur an einer Stelle was passieren, dann schwupp, rauscht was durch die Gegend. Genau. Auch positive Sachen wie negative Sachen. Wenn eine Havarie irgendwo ist oder wenn irgendwas passiert, dann geht das natürlich ganz schnell. Und dann merkst du schon, wir sind alle in einer großen Bubble eigentlich so. Mhm. Und dann nochmal eine kleinere an den Landungsbrücken vielleicht. Der Hafen, was groß ist, wo nicht jeder miteinander zu tun hat, aber Landungsbrücken selber, selbst die Verkaufsstellen unten, also auch die ganzen Imbisse und Lokale, man kennt sich halt. Ne?
Kannst wahrscheinlich nicht mal auf Klo gehen, ohne dass es alle mitkriegen.
Naja, aber du musst ein bisschen Zeit mitbringen, wenn du da unten, wenn ich da unten
Hubi,
lang
gehe. Ja, der Hubi, der ist gerade auf der Toilette. Genau. Habe ich genau gesehen. Ja, genau. Ich auch.
Ja. Also, aber das macht es auch wieder schön. Jetzt muss man gleich sagen, ja, mein Weg war ja in die Großstadt zu gehen, aber letztendlich doch wieder wo angekommen zu sein, wo ein dörflicher Charakter herrscht. Also liegt mir ja doch auch ein bisschen.
Jetzt, ne? Bist du doch beruflich, bist du doch im Dorf.
Genau.
Ja. Also dein Job ist ja jetzt nicht so an der Front hier auf dem Ponton irgendwie und die Taue schwingen, sondern du machst ja ganz andere Dinge. Aber bist du noch bei Hafenrundfahrten überhaupt dabei, auch wenn mal keine Promis da sind?
Naja, Promis sind ja selten, also, ne? Also das sind Highlights. Nee, also ich bin natürlich auch die letzten Jahre schon, ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich habe ein Hafenpatent, also ich dürfte fahren. Ich glaube, ich könnte auch gut Erklärer sein, so, aber die letzten Jahre hatte ich schon den Fokus woanders, so, und da denke ich auch immer, Mensch, wir haben Jungs und Mädels, die einen richtig geilen Job machen, die ihre Personality da einbringen und ihre Erklärung machen und so ein bisschen den Entertainer, so wie Fabi auch gerade, so, das ist deren Part, so. Ich hätte über Jahre hinweg den Kopf immer woanders gehabt, wahrscheinlich, wenn ich durch den Hafen fahre. Also wenn du eine 3-4-Stunden-Tour hast, fährst du auch mal ein Stück geradeaus. Ich befürchte, ich wäre gedanklich abgeschweift in die Buchhaltung oder was auch immer gerade ansteht. Da habe ich immer gedacht, lass jeden seinen Job machen, dann funktioniert es am besten.
Also du fährst nicht oft?
Nein, ich bin kaum noch, muss ich wirklich sagen.
Aber bis also, früher schon?
Ich bin schon gefahren häufig? Eine Zeit lang, genau, aber halt wenig, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, besser ist es.
Ja?
Vielleicht.
Wieso?
Ja, du brauchst Praxis. So, und die hatte ich halt nie so richtig. So. Und von dem her, ich wollte wissen, wie es geht. Deshalb habe ich mein Patent gemacht, das ist lange her. Habe das auch gut geschafft, total easy, alles gut. Aber es hat mich dann halt ja in die andere Richtung verschlagen, das
Unternehmen voranzubringen. Hast du die Fahrgäste in Gefahr gebracht?
Nee, nein, das ist, ich glaube, die waren alle safe und ich habe halt gemerkt, meine Stärken sind durchaus woanders. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn ich irgendwann ein bisschen mehr Zeit hätte, ob ich nicht doch wieder auch eine eigene Rundfahrt etablieren möchte oder so. Also das, manchmal kommt es mir so hoch, da ich sage, ach Mensch, wieso doch nicht? Ich kann ja ein bisschen quatschen, also ein bisschen ja. erzählen. Also wer weiß.
Podcast-Tour.
Ja,
ich komme mit.
Ja.
Das ist kein Problem.
Wir können ja mal überlegen, ne?
Ich bin dabei.
Genau.
Ja. Auf der Udo-Barkasse.
Genau, lass mal schauen.
Das wäre doch ein Traum. Ja. Jetzt bin ich raus, siehst du? Weil ich schon an die Udo-Barkasse denke.
Du bist schon an Bord.
Ich bin schon im nächsten Job.
Ja, ja.
Was ist da so auf den Barkassen, wenn du mitgefahren bist, so eine Story, wo du sagst, oh Mann, die höre ich jedes Mal, oder irgendein Spruch oder so, das kann ich echt nicht mehr hören. Gibt's da was?
Ja, also es gibt schon so Sachen, das muss ich schon sagen, aber Vor- und Nachteil zugleich. Ich hatte immer den Anspruch, dass die Erklärungen unserer Jungs und Mädels fundiert sein müssen. So. Und du musst doch nicht auch mal darauf achten, dass ein junger Auszubildender Stories anders erzählt als wie jemand, der das schon 30 Jahre macht. Das ist so die Kunst des Ganzen. Und natürlich soll es entertaining sein mit ein paar Kalauern, aber die Fakten müssen stimmen. Und heutzutage umso mehr, weil jeder Gast kann heute sofort nachgoogeln, wie hoch ist die Elbphilharmonie und wie groß ist der Hafen und so. Das heißt, das muss drin sein. Ansonsten dürfen unsere Leute schon selber unterhaltsam sein. So richtige Kalauer, glaube ich, habe ich gar nicht so drauf. Ich weiß immer noch, dass natürlich in Övelgönne das jetzige Seniorenheim früher ein Kühlhaus war für Frischfleisch. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ne? Das sind halt so Dinge, da tue ich mir Mama auch ein bisschen schwer mit, ne? Weil ich bin es so nicht. Es gibt halt die Schnacker, die können das richtig gut. Und mir war immer wichtig, dass die Leute glücklich von Bord gehen. Und die Kunst ist, und das ist wahrscheinlich bei den Rundgängen auf dem Kiez genauso, dass der Guide fühlt, welche Gäste habe ich an Bord. Mhm. Es gibt welche, da kannst du mehr raushauen, die sind lustig, die sind fröhlich.
Die
und dann gibt
es
halt welche, wo man sagt, ja, um Gottes Willen, bloß nicht, also bloß political correct sein in der heutigen Zeit sowieso.
Ach, das kann Fabi aber nicht, glaube ich nicht.
Nö,
nicht.
Das aber macht er so nicht. Auf dem Kiez ist es noch mal einfacher. Im Hafen auch. Ich glaube, das auch über all die Jahre hinweg. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, weil du im Hafen noch eine größere Freiheit hast, Dinge frei rauszusprechen. In der Hotellerie war es durchaus anders. Da, wo ich gelernt habe, durftest du gar nicht viel sagen. Da war auch der Kunde sowieso König, aber auch in der Ansprache so. Und hier im Hafen und auf St. Pauli, da darfst du schon auch so schnacken, wie der Mund gewachsen ist. Gott sei Dank. Das habe ich immer echt genossen. Ja. Und unsere Jungs und Mädels sollen und dürfen das auch.
Ja. Ja, es ist ja auch, also ich kann mir vorstellen, dass viele eurer Gäste halt Touristen sind, die erst eine Hafenrundfahrt machen und dann hier bei Fabi landen und irgendwie ihre Kieztour machen.
Vielleicht so ein kleiner Kulturschock am Ende, wenn sie so ein Dauerprogramm haben. Aber das ist
naja, bei euch werden sie schon auf den frivolen so Fabi ungefähr vorbereitet.
Genau, das ist so. Aber ich glaube, davon leben wir alle. Das ist, was Hamburg ein bisschen ausmacht. Und jeder Gast kann natürlich auch ins Müsli gehen, in die Hochkultur gehen oder sonstiges. Das heißt, Hamburg bietet ja so viel. Und warum sollen wir nicht unseren Job so machen, wie er ist? Weil genau so muss es sein.
Ja, und Reeperbahn, also ihr seid ja nun aus St. Pauli unten. Aber habt ihr hier viel so mit der Meile zu tun überhaupt? Oder du?
Na, ich habe schon die Kontakte hier. Also wie gesagt, in meinen Anfängen war ich natürlich hier viel unterwegs, sprich wunderbar. Es gab ein Camelot mal eine Zeit lang, Powder Room, glaube ich, gibt es alles lange nicht mehr. Die Wunderbar gibt es natürlich noch. Heute ist es eher, sind es wirklich eher die Theater, ne? Schmidt Theater, St. Pauli Theater und sonst was. Da bin ich gerne mal. Ich war jetzt lange Samstagabend nicht mehr on the road. Das müsste ich vielleicht mal wieder machen. Und dann denke ich auch so, dann bin ich vielleicht abends zu Hause und dann ist es 10. Ich, oh nee, jetzt gehst du auch nicht mehr raus.
Ja, da schläft man schon fast.
Das ist leider so.
Genau.
Also es, das ist auch gut so. Lass die Leute losmarschieren. Außerdem musst du um
10 nicht auf den Kiez gehen. So,
genau.
Kannst eben schon mal 3 Stunden schlafen und dann,
genau,
aber dann nochmal wieder aufstehen. Ja.
Also das hat sich verändert. Also ich verfolge das natürlich so ein bisschen und wir müssen auch immer aufpassen, wie viele Menschen sich wo aufhalten mit dem ganzen Corner und den Kiosken. Ich meine, die ganzen Sachen kriege ich mit. Ich bin auch in der IG St. Pauli. Also man erkundigt sich natürlich schon und kennt Menschen, die hier arbeiten, wo man dann so ein bisschen raushört, wie ist gerade die Stimmung oder so. Aber ich glaube, wir leben von und mit St. Pauli, wir sowieso, und es tut der Stadt sehr gut, dass diese Vielfalt da ist.
Kannst du es ja jetzt nach so vielen Jahren schon beurteilen? Wie hat sich das für dich, du warst ja nun früher viel auf dem Kiez, jetzt hast du schon noch auch deine Kontakte hier und weißt ja, wie es hier aussieht und wie sich der, wie hat sich das für dich verändert, das Bild vom Kiez von St. Pauli?
Also das würden jetzt einige St. Paulianer natürlich viel intensiver noch kennen. Aber ja, ich glaube, es ist schon kommerzieller geworden. Wir leben natürlich immer noch ein bisschen vom Rotlicht-Image, was ja weniger geworden ist so. Also ich glaube, dieses Kiosk-Ding, da bin ich froh, dass ich das in meiner Zeit noch nicht hatte, weil das überfordert mich so ein bisschen. Diese hellen Läden, wo du die ganze Nacht alles kaufen kannst, was der Szene, der Clubszene und Barszene natürlich nicht gut tut. Das finde ich ein bisschen schade, dass das so Überhand genommen hat, dass es halt viel Besäufnis gibt, glaube ich.
Merkt ihr da von unten was am Hafen?
Naja, ich glaube, da fangen auch manche schon an. Also ich will Junggesellinnen und Junggesellenabschiede sind, glaube ich, nicht überall nicht die Highlights. Die haben wir natürlich auch.
Überall nicht die Highlights? Wenn die kommen, bist du weg?
Nee, aber du musst schon gucken, wenn du ein volles Schiff hast und du hast dann 15 Jungs oder Mädels, die lustig sind, dann passt es manchmal nicht zur Hafenrundfahrt. So, das heißt, die stimmen sich ja ein. Es gibt ja welche, die fangen dann Samstagmittag schon an, dann sind sie erstmal bei der Hafenrundfahrt, bei den Landungsbrücken, und die Steigerung ist dann durch, dann gehen sie alle hoch zum Kiez und da wird dann ordentlich gefeiert. Das
dürfen
ist auch
die
gut
denn
so
bei euch mitfahren?
Das nicht immer.
Nicht immer.
Ich sag ganz ehrlich, wenn du merkst, es ist zu dolle, es geht auch um Sicherheit, du willst ja auch alle wieder halt nach Hause bringen und du hast manchmal nur 2 Mann an Bord, auf der Barkasse nur einen Schiffsführer, vielleicht ein Azubi, dann musst du auch wirklich darauf achten, dass erstmal alle zufrieden sind, die von Bord gehen. Also wenn du da 80 Leute drauf hast und 15, die nicht laut sind, aber lustig und betrunken sind, dann tut es der Sache nicht gut. Und vorrangig Sicherheit. Wir wollen die Leute sicher wieder an Bord bringen. Und manchmal ist es besser, wenn du jemanden nicht mitnimmst, weil du sagst, pass auf, junge Mädel, ich glaube, es ist besser, du bleibst jetzt hier, weil das ist ein Schiff.
Festen Boden unter den Füßen. Mein Tipp für diesen Abend.
Toi, toi, toi. Also bei den Mengen an Menschen, die wir transportieren, ist ja wirklich im Verhältnis wenig passiert die letzten Jahre. Da muss man wirklich auch mal sagen, es gab mal urlange vor meiner Zeit ein ganz schlimmes Barkassenunglück, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, das war ganz schlimm, aber wenn man sieht, wie der Tourismus gestiegen ist in Hamburg, wie viele Menschen Schiff fahren mit uns und mit allen da unten.
Wie viel sind denn das?
Boah, das kann ich gar nicht sagen, weiß ich tatsächlich nicht.
Weißt du nicht?
Nee, müsste ich
lieber. Aber es ist ja auch, ich finde es ja auch allein schon irre, wenn ich, also ich muss ehrlich gestehen, ich steige auf die Fähre, wenn ich mit dem Schiff fahre und fahre halt raus irgendwo hin.
Ja.
Irgendwie, weiß ich nicht, Barkassenfahrten macht man als Hamburger selber irgendwie, weil, ich weiß gar nicht, warum nicht. Aber
wenn man Besuch hat.
Ja, genau.
Das
macht man, wenn man Besuch hat, das. Und ansonsten steigt man halt auf die Fähre und fährt selber ein bisschen Schiff.
Aber
und
ist es nicht normal, wenn man da, wo man lebt, ich glaube, ist überall so, dass man die Highlights oder das touristische Programm weniger wahrnimmt. Das ist normal.
Ja.
So, was die Fähren angeht, müssen wir natürlich offen sein, kann man drüber streiten, dass wir natürlich, das ist ein Auftrag des öffentlichen Nahverkehrs und die Situation der Fähren kennen wir mit Finkenwerder, da können wir aber auch wenig tun. Also ich sag mal, wir wären auch dankbar, wenn die Gäste, die Fähren fahren, die Touristen mit uns fahren würden, wird der Fähre gut tun, wird uns gut tun. Aber es ist nun mal, wie es ist. Ja. fahr mal nach New York oder sonst wohin, da würde man auch dann vielleicht eine Fähre nehmen auf die andere Seite rüber. Das ist so gegeben, das ist natürlich aber auch ein Problem, wo man schauen muss, wo die Reise hingeht. Klar, ich verstehe die Finkenwerder auch alle, die, das ist für die eine Pendelsituation, die brauchen die Schiffe oder die Verbindung. Und wenn die Touristen in Finkenwerder nicht aussteigen, das Schiff voll ankommt und nicht leer wird, das ist tricky.
Ja, natürlich.
Da habe ich aber auch keine Lösung, ganz ehrlich. Da
muss man mal schauen. Ich finde es irgendwie wirklich auch, es gibt genug Menschen, die sich einfach so eine Hafen-Barkassenrundfahrt nicht leisten können. Ne? Ja, guck dir mal bitte Familien an, irgendwie mit drei Kindern. Ja. Wie sollen die eine Barkassenrundfahrt machen? Ja. Einfach mal so außer der Reihe. Ja. Das ist halt gar nicht möglich. Und die haben vielleicht die Chance, weil die Kinder ein Deutschland-Ticket haben und weil sie das über die Schule bekommen, können die halt mal Schiff fahren. Und das, finde ich, ist halt echt, sonst könnten die gar kein Schiff fahren.
Genau. Und es sind halt viele Menschen da, die aufs Wasser wollen bei uns. Da wollen wir froh sein drüber. Und natürlich bringt das auch das eine oder andere Problem mit sich. Aber bisher läuft es ganz gut und ich glaube, es wird für alles eine Lösung geben so, und wir sind da. Also Hafenrundfahrt ist da.
Ihr seid da, das ist doch schön. Hast du einen Geheimtipp im Hafen? Schönster Platz.
Doch, den kann ich verraten, was auch kein so ein Geheimtipp mehr ist. So. Ich habe nur die Chance, dass ich ihn anders nutzen kann, sage ich ganz oft. Es ist schon gar nicht mehr richtig Hafen. Es ist hinter den Elbbrücken, das in Entenwerder, wo jetzt auch demnächst eine Brücke eröffnet wird, also das Café Entenwerder 1.
Ach, da. Das ist toll.
Das ist ein Traum dort.
Ja.
Ich glaube, mittlerweile auch sehr gut besucht. Also ein Geheimtipp lange nicht mehr. Mhm. Daneben sind aber so ein paar Pontons noch hinter verschlossener Tür. Und dort ist so ein gewisser kleiner Safe Space für mich. Ich habe da auch so einen Raum. Und da bin ich gerne und gehe dann an der Schlange Entenwerder 1 vorbei, schließe meine Tür auf, gehe nach hinten durch und hab da meine Ruhe. Das ist so mein.
Du bist damit bei Entenwerder 1 auf dem Ponton oder was?
Rechts, genau. Wenn man runter geht, nach rechts.
Ja, sehr toll.
Da sind mehrere Mieter und der Betreiber so. Und da darf ich, da ist auch ein Liegeplatz von einem unserer Schiffe von der Enstal. Und da ist das ist eine ganz schöne Ecke da.
Und da hast du dein Büro? Nee.
Oder ich habe da so ein zweites Büro quasi, genau. Also ich habe da einen Arbeitsplatz und habe da einen Raum und habe da auch ein paar schöne Dinge für mich so. Und da bin ich gerne mal, wenn ich Ruhe brauche. Bisher war es immer so, ich habe da auch gearbeitet viel. Und immer, wenn ich gebraucht wurde, war ich eine Viertelstunde im Hafen an die Landungsbrücken. Und trotzdem ist man ein Stück weit weg.
Ja. Na? Genau. Ja, traumhaft.
Also das kann ich nur, das ist mein schönster Platz. Ansonsten gibt es vielleicht noch auf der anderen Seite, wenn man das Maritime Museum, also ins Hafenmuseum geht, muss ich sagen, wo die Peking liegt und da an die Spitze rausgeht, da ist auch so eine Ecke, wo man wunderbar auf die Stadt gucken kann. Mhm. Muss man sich ein eigenes Getränk mitnehmen und da hinsetzen, das ist so ein bisschen ab vom Schuss.
Sollte ja machbar sein.
Wollte ich gerade sagen.
Ne? Absolut. Genau. Ist dir noch irgendwas wichtig, was du loswerden möchtest?
Nee, ich bin sehr dankbar, dass ich mit euch hier sprechen durfte, mit dir und so. Und ja, ich will einfach nur sagen, danke Hamburg, dass ich die Chance hatte, hier das alles machen zu dürfen so und weiter aktiv sein darf. Also Hamburg hat mir die Chance gegeben, das zu sein, was ich heute bin und das auf den Weg zu bringen, was ich auch selber vertrete an Werte, so Vielfalt und miteinander umgehen und menschlich sein. Das ist etwas, was, glaube ich, Hamburg ausmacht und was vor allem St. Pauli ausmacht. Wir gehen doch gut miteinander um und akzeptieren jeden, wie er ist. Das ist doch super. Und das sollen wir beibehalten, damit ich glücklich.
Wie schön.
Oder?
Ich wünsche dir alles Liebe und danke dir sehr für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Ahoi.
Wir bedanken uns für die Unterstützung von kultkieztouren.de, seit 20 Jahren Deutschlands bekanntester Anbieter von St. Pauli-Führung. Mit einer bunten Vielfalt außergewöhnlicher Guides, von der anerkannten St. Pauli-Historikerin über Promis aus der Olivia-Jones-Familie bis zur engagierten Sexworkerin. Viele der Guides waren auch schon bei uns im Kiezmenschen-Podcast zu Gast. Ein Best-of gibt's auf kultkieztouren.de/kiezmenschen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei Insta nach Kiezmenschen.